10 bis 30 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 9. von 22 Abschnitten. Graf Holk, der im Missverhältnis mit seiner Frau Christine lebt, ist von Schloss Holkenes in Schleswig nach Kopenhagen gereist, um seinen Pflichten als Kammerherr der Prinzessin Maria Eleonore nachzukommen. Von seinen Freunden Penz und Eriksen erfährt er den neuesten Klatsch aus der dänischen Hauptstadt. Er macht der Prinzessin seinen Antrittsbesuch und wird von ihr sogleich eingeladen, an einer Partie nach Klampenborg zur dortigen Eremitage teilzunehmen. Mit von der Partie sind auch zwei Hofdamen, die Gräfin Schimmelmann und die etwas melusinenhafte Ebba von Rosenberg. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Und nun hatte die Prinzessin samt Gefolge den Tiergarten erreicht, der gleich hinter Klampenborg mit seiner Südspitze die Chaussee berührte. Hier gab sie Erichsen ihren Arm. Dann folgte die Schimmelmann mit Penz, weiter zurück Holk mit Ebba. Holk in sichtlicher Verlegenheit, wie das Gespräch einzuleiten sei. Endlich begann er: »Wir werden einen wundervollen Sonnenuntergang haben und kein schönerer Platz dazu als dieser. Diese prächtige Pläne. Es sind jetzt 7 Jahre, dass ich in Klampenborg war und in der Eremitage nie. Schreckte Sie der Name?« »Nein. Denn ich bin meiner Neigung und Lebensweise nach mehr oder weniger Eremit. Und wäre nicht die Prinzessin, die mich dann und wann in die Welt ruft, ich könnte mich den Eremiten von Holkenes nennen. Himmel und Meer und ein einsames Schloss auf der Düne.« »Auf der Düne«, wiederholte das Fräulein, »und ein einsames Schloss, beneidenswert und romantisch.« »Ach, meine Gnädigste«, sagte Holk, »Sie spotten über Romantik und vergessen dabei, dass Ihr eigener Name mit einem sehr romantischen Hergange, der wohl eine Ballade verdient hätte, verflochten ist. Alle Rosenbergs, wenigstens alle, die sich Rosenberg-Ruschinski nennen, bei den Lipinskis steht es aber anders, stammen von einem Bruder des Erzbischofs Adalbert von Prag, der an der sogenannten Bernsteinküste von der Kanzel herabgerissen und von den heidnischen Preußen erschlagen wurde. Diese Kanzel, wenn auch zerstückelt und zermürbt, existiert noch und ist das Palladium der Familie, wovon ich leider noch nie gehört habe«, sagte das Fräulein in anscheinendem oder vielleicht auch wirklichem Ernste. »Woraus mir nur hervorgehen würde, dass Sie statt dem Grusinskischen wahrscheinlich dem Lipinskischen Zweige der Familie zugehören. Zu meinem Bedauern auch das nicht. Freilich, wenn ich Lipinski mit Lippesohn übersetzen darf, ein Unterfangen, das mir die berühmte Familie verzeihen wolle, so würde sich von dem in dieser Form auftretenden Namen aus vielleicht eine Brücke zu mir und meiner Familie herüberschlagen lassen. Ich bin nämlich eine Rosenberg-Meier. Oder richtig, eine Meier-Rosenberg. Enkelstochter des in der schwedischen Geschichte wohlbekannten Meier-Rosenberg, Lieblings- und Leibjuden König Gustavs III.« Holk schrak ein wenig zusammen. Das Fräulein aber fuhr in einem affektiert ruhigen Tone fort: »Enkeltochter Meier Rosenbergs, den König Gustav später unter dem Namen eines Baron Rosenberg nobilitierte. Baron Rosenberg von Philene, welchem preußisch-polnischen Ort wir entstammen. Es war der Sitz unserer Familie durch mehrere Jahrhunderte hin. Und nun lassen Sie mich, da Sie sich für genealogisch-anekdotisches interessieren, noch in Kürze hinzusetzen, dass es mit diesem Nobilitierungsakte allerdings eilte. Denn 3 Tage später wurde der ritterliche und für unser Haus so unvergessliche König von Leutnant Ankerström erschossen. Ein ebenso balladenhafter Hergang wie der ermordete Bischof, aber freilich nur im allerlosesten Zusammenhang mit meiner Familie. Sie dürfen mich aber darum nicht aufgeben. Über all das ist Gras gewachsen und mein Vater verheiratete sich bereits mit einer Wrangel. Noch dazu in Paris, wo ich auch geboren bin, und zwar am Tage der Julirevolution. Einige sagen, man merke mir's an. Unter allen Umständen aber können Sie mein Alter danach berechnen.« Holk war krasser Aristokrat. der nie zögerte, den Fortbestand seiner Familie mit dem Fortbestand der göttlichen Weltordnung in den innigsten Zusammenhang zu bringen und der im gewöhnlichen Verkehr über diese Dinge nur schwieg, weil es ihm eine zu heilige Sache war. Er war in diesem Punkte für Wiedereinführung aller nur möglichen Mittelalterlichkeiten und einer je strengeren Ahnenprobe man ihn und die Seinen unterworfen hätte, je lieber wäre sie ihm gewesen, denn umso glänzender wäre sein Name daraus hervorgegangen. Seine leichten und angenehmen, auch die bürgerliche Welt befriedigenden Umgangsformen waren nichts als ein Resultat seines sich sicher fühlens in dieser hochwichtigen Angelegenheit. Aber so sicher er über seinen eigenen Stammbaum war, so zweifelvoll verhielt er sich gegen alle anderen, die fürstlichen Häuser nicht ausgeschlossen, was denn auch Grund war, dass man über all derlei Dinge sehr frei mit ihm sprechen konnte, wenn nur die Holks außer Frage blieben. Und so geschah es denn auch heute, dass er sich von dem ersten Schreck, den ihm der schwedische Rosenberg mit seinem unheimlichen Epitheton Ornans eingejagt hatte, nicht nur rasch erholte, sondern es sogar höchst pikant fand, diese doch in der Mehrzahl der Fälle nicht leicht genug zu nehmende Frage von einer augenscheinlich so klugen Person auch wirklich leicht behandelt zu sehen. Der Weg, den man einzuschlagen hatte, lief am Ostrande des Tiergartens hin, meist unter hochstämmigen Platanen, deren herabhängende, vielfach noch mit gelbem Laub geschmückte Zweige die Aussicht derart hinderten, dass man der inmitten einer lichten Waldwiese stehenden Eremitage erst ansichtig wurde, als man aus der Platanenallee heraus war. Für die beiden vorderen Paare, die diese Szenerie längst kannten, bedeutete das wenig. Holk und das Fräulein aber, die des Anblicks zum ersten Male genossen, blieben unwillkürlich stehen und sahen fast betroffen auf das in einiger Entfernung in den klaren Herbsthimmel aufragende, von allem Zauber der Einsamkeit umgebene Schloss. Kein Rauch stieg auf, und nur die Sonne lag auf der weiten, mit dichtem, immer noch frischem Gras überdeckten Pläne, während oben am stahlblauen Himmel Hunderte von Möwen schwebten und in langem Zuge vom Sunde her nach dem ihnen wohlbekannten, weiter landwärts gelegenen Fursee hinüberflogen. »Ihr Schloss auf der Düne kann nicht einsamer sein«, sagte das Fräulein, als man jetzt einen schmalen Pfad einschlug, der quer über die Wiese hin, beinahe geradlinig, auf die Eremitage zuführte. »Nein, nicht einsamer und nicht schöner. Aber so schön dies ist, ich möchte dennoch nicht tauschen. Diese Stelle hier bedrückt mich in ihrer Stille. In Holkenäs ist immer eine leichte Brandung und eine Brise kommt von der See her und bewegt die Spitzen meiner Parkbäume. Hier aber zittert kein Grashalm. Und jedes Wort, das wir sprechen, klingt, als wenn es die Welt belauschen könne. Ein Glück, dass wir nicht Schaden dabei nehmen«, lachte das Fräulein, »denn eine mehr für die Öffentlichkeit geeignete Unterhaltung als die unsere kann ich mir nicht denken.« Holk war nicht angenehm berührt von dieser Entgegnung und stand auf dem Punkt, seiner kleinen Verstimmung Ausdruck zu geben, aber ehe er antworten konnte, hatte man die breiten Stufen der Freitreppe erreicht, die zu dem Jagdschlosse hinaufführte. Vor derselben stand ein zugleich als Kastellan installierter alter Waldhüter, und an diesen, der respektvoll seine Kappe gezogen hatte, trat jetzt die Prinzessin heran, um ihm Ordres zu geben. Diese gingen zunächst dahin, oben im großen Mittelsaale den Kaffee servieren zu lassen. Das sprach sie mit lauter Stimme, so dass es jeder hören konnte. Dann aber nahm sie den Waldhüter noch einen Augenblick beiseite, um eine weitere Verabredung mit ihm zu treffen. Und nicht später als 5. So schloss sie das geheimgeführte Gespräch. »Der Abend ist da, man weiß nicht wie, und wir brauchen gute Beleuchtung.« Der Alte verneigte sich, und die Prinzessin trat gleich danach in das Schloss ein und stieg auf die Schimmelmann sich stützend in den oberen Stock hinauf. Hier, im Mittelsaale, hatten dienstbeflissene Hände bereits hohe Lehnstühle um einen langen, eichenen Tisch gerückt und die nach Ost und West hin einander gegenüberliegenden Balkonfenster geöffnet, so dass die ganze landschaftliche Herrlichkeit wie durch zwei große Bilderrahmen bewundert werden konnte. Freilich die das Schloss unmittelbar und nach allen Seiten hin umgebende Wiesenpläne war, weil zu nahe, wie in der Tiefe verschwunden. Dafür aber zeigte sich alles ferner Gelegene klar und deutlich. Und während nach links hinüber die Wipfel eines Waldzuges in der niedergehenden Sonne blinkten, sah man nach rechts hin die blau flimmernde Fläche des Meeres. Holk und Ebba wollten aufstehen, um erst von dem einen und dann vom anderen Fenster aus das Bild voller genießen zu können. Die Prinzessin aber litt es nicht. Sie verstände sich auf Landschaft und könne versichern, dass gerade so, wie es jetzt sei, das Bild am schönsten wäre. Zudem habe der Kaffee, die Kastellanin erschien eben mit einem mit dem schönsten Meißner-Service besetzten Tablett, auch sein Recht. Und was die Pracht der momentan allerdings unsichtbar gewordenen Pläne betreffe, so würde diese schon wieder zutage treten, wenn auch erst später. Alles zu seiner Zeit. Und nun, liebe Schimmelmann, bitte, machen Sie die Honneurs. Offen gestanden, ich sehne mich nach einer Erfrischung. So nah der Weg war, so war er doch gerade weit genug. Wenigstens für mich. Die Prinzessin schien bei bester Laune, was sich neben anderem auch in ihrer noch gesteigerten Gesprächigkeit zeigte. Sie scherzte denn auch darüber und suchte bei Penz, der heute gar nicht zu Worte komme, Indemnität nach. Indemnität, fuhr sie dann fort, auch solch Wort aus dem ewig Parlamentarischen. Aber parlamentarisch oder nicht, auf die Sache selbst, auf Straferlass, habe ich insoweit einen wirklichen Anspruch, als es keinen Platz gibt, selbst mein geliebtes Frederiksborg nicht ausgenommen, wo mir so plauderhaft zumute sein dürfte, wie gerade an dieser Stelle. Es gab Zeiten, wo ich beinahe täglich hier war und mich stundenlang dieser Meer- und Waldherrlichkeit freute. Freilich, wenn ich sagen sollte, dass diese Freude das gewesen wäre, was man so landläufig Glück nennt, so würde ich's damit nicht treffen. Ich habe nur immer erquickliche Ruhe hier gefunden. Ruhe, die ist weniger als Glück, aber auch mehr. Die Ruhe ist wohl das Beste. Holk horchte auf. Ihm war, als ob er dieselben Worte ganz vor kurzem erst gehört habe, aber wo? Und suchend und sinnend fand er's auch wirklich. Und der Abend auf Folkenäs und das Bild Elisabeth Petersens traten mit einem Male vor ihn hin und er hörte wieder das Lied. Und die klare Stimme, das war noch keine Woche. Und schon klang es ihm wie aus weiter, weiter Ferne. Die Prinzessin musste bemerkt haben, dass Holks Aufmerksamkeit abirrte. Sie ließ deshalb das Allgemeine fallen und fuhr fort. »Sie werden kaum erraten, lieber Holk, welcher Küstensaum es ist, der da von drüben her uns ins Fenster sieht.« »Ich dachte Schweden.« »Doch nicht eigentlich das. Es ist Hefeen, das Inselchen, darauf unser Tycho de Brahe seinen astronomischen Turm baute. Sein Sternenschloss, wie es die Welt nannte. Ja, die Brahes. Auch um meiner eigenen Person willen muss ich ihrer immer in Anhänglichkeit und Liebe gedenken. Es sind nun gerade 45 Jahre, dass Ebba Brahe, die damals bewunderte Schönheit bei Hofe, mein Hoffräulein war.« Und meine Freundin dazu, was mir mehr bedeutete. Denn wir bedürfen einer Freundin. Immer und alle Zeit. Die Prinzessin reichte der Schimmelmann die Hand. Und nun gar, wenn wir jung sind und im ersten Jahr unserer Ehe. Penz lächelt natürlich, er kennt nicht das erste Jahr einer Ehe. Der Baron verneigte sich und schien nicht bloß seine Zustimmung, sondern auch eine gewisse humoristische Befriedigung über diesen Tatbestand ausdrücken zu wollen. Die Prinzessin ließ es aber nicht dazu kommen und sagte, »Doch, ich wollte von Ebba Brahe sprechen. Auf manchem Namen liegt ein Segen. Und mit den Ebbas habe ich immer Glück gehabt. Wie wenn es gestern gewesen wäre, steht der Tag vor mir, an dem ich von eben dieser Stelle aus nach Feen hinüberwies und zu Ebba Brahe sagte, »Nun, Ebba, möchtest du nicht tauschen? Hast du keine Sehnsucht nach dem Schloss deiner Ahnen da drüben?« Aber sie wollte von keinem Tausche wissen, und ich höre noch, wie sie mit ihrer bezaubernden Stimme sagte, »Der Blick von der Eremitage nach Feen ist mir noch lieber als der von Feen nach der Eremitage.« Und dann begann sie zu scherzen und zu behaupten, dass sie ganz irdisch sei, viel zu sehr, um sich für das Sternenschloss begeistern zu können. Unter allen Sternen interessiere sie nur die Erde, zu deren nächtlicher Beleuchtung die anderen bloß da seien. Ach, sie war charmant, einschmeichelnd, Liebling aller. Und ich möchte beinahe sagen, sie war mehr noch eine Ebba als eine Brahe. Während unsere neue Ebba, die Prinzessin stockte. mehr eine Rosenberg ist als eine Ebba, warf das Fräulein ein und verneigte sich unbefangen gegen die Prinzessin. Herzliche Heiterkeit, an der selbst die beiden Pagoden der Gesellschaft, Erichsen und die Schimmelmann, teilnahmen, belohnte diese Selbstpersiflierung, denn jeder kannte nur zu gut den Stammbaum des Fräuleins und verstand durchaus den Sinn ihrer Worte. Nicht zum wenigsten die Prinzessin selbst, die denn auch eben darauf aus war, sich mit einer besonderen Freundlichkeit an Ebba zu wenden, als der alte Waldhüter in der Tür erschien und durch sein Erscheinen das mit der Prinzessin verabredete Zeichen gab. Und eine kleine Weile, so traten alle vom Saal her auf einen vorgebauten Balkon hinaus, von dem aus man einen prächtigen Fernblick auf die große, das Gesamtbild nach Westen hin abschließende Waldmasse hatte. Der zwischenliegende Wiesengrund war von einer beträchtlichen Ausdehnung, an ein paar Stellen aber schoben sich Waldvorsprünge bis weit in die Wiese vor, und aus eben diesen Vorsprüngen traten jetzt Rudelhirsche zu 10 und 20 auf die Pläne hinaus und setzten sich in einem spielenden Tempo, nicht rasch und nicht langsam, auf die Eremitage zu in Bewegung. Ebba war entzückt, aber ehe sie es noch aussprechen konnte, sah sie schon, dass sich im Hintergrunde der ganze weite Waldbogen wie zu beleben begann. Und in gleicher Weise, wie bis dahin nur vereinzelte Rudel aus den vorgeschobenen Stellen herausgetreten waren, traten jetzt viele Hunderte von Hirschen aus der zurückgelegenen Waldestiefe hervor und setzten sich, weil sie bei der unmittelbar bevorstehenden Defilierkur nicht fehlen wollten, in einen lebhaften Trab, anfänglich wirr und beinahe wild durcheinander, bis sie sich im Näherkommen ordnungsmäßig gruppierten und nun sektionsweise an der Eremitage vorüberzogen. Endlich, als auch die Letzten vorbei waren, zerstreuten sie sich wieder über die Wiese hin, und nun erst ermöglichte sich ein vollkommener Überblick über die Gesamtheit. Alle Größen und Farben waren vertreten, und wenn schon die schwarzen Hirsche von Ebba bewundert worden waren, so viel mehr noch die Weißen, die sich in verhältnismäßig großer Zahl in dem Wildbestande vorfanden. Aber diese Stimmung Ebbas verflog wie gewöhnlich sehr rasch wieder, und alsbald zur Zitierung von allerlei Strophen aus dänischen und deutschen Volksliedern übergehend, versicherte sie, dass der weiße Hirsch in allem, was Ballade betreffe, nach wie vor die Hauptrolle spiele, natürlich mit Ausnahme der weißen Hinde, die noch höher stünde. Penz seinerseits wollte dies nicht wahrhaben und versicherte mit vieler Emphase, dass die Prinzessin und der Page den Vortritt hätten und ihn auch ewig behaupten würden. Eine Bemerkung, der die Prinzessin zustimmte, freilich mit einem Anfluge von Wehmut. »Ich akzeptiere das, was Penz sagt, und möchte nicht, dass ihm widersprochen würde. Wir armen Prinzessinnen, wir haben schon nicht viel, und aus der Welt der Wirklichkeiten sind wir so gut wie verdrängt. Nimmt man uns auch noch die Märchen- und Balladenstelle, so weiß ich nicht, was wir überhaupt noch wollen.« Alle schwiegen, weil sie zu sehr empfanden, wie richtig es war, und nur Ebba küsste die Hand ihrer Wohltäterin und sagte, »Gnädigste Prinzessin, es bleibt Gott sei Dank noch vieles übrig. Es bleibt noch Zufluchtsstätte sein und andere beglücken und über Vorurteile lachen.« Es war ersichtlich, dass der Prinzessin diese Worte wohltaten, vielleicht weil sie heraushörte, dass es, trotzdem sie von Ebba kamen, mehr als bloße Worte waren. Aber sie schüttelte doch den Kopf und sagte, »Liebe Ebba, auch das wird bald Märchen sein.« Während sie so sprachen, waren die Wagen, denen man eigentlich entgegengehen wollte, bis dicht an die Freitreppe herangefahren, und als die Prinzessin gleichzeitig wahrnahm, dass die Dämmerung und mit ihr die Abendkühle mehr und mehr hereinbrach, erklärte sie, von einem weiteren Spaziergang Abstand nehmen und die Rückfahrt unmittelbar antreten zu wollen. »Aber wir arrangieren uns anders, und ich verzichte auf die Begleitung meiner Kavaliere.« Das kam allen erwünscht. Die Prinzessin nahm ihren Platz, die Schimmelmann ihr zur Seite, das Fräulein gegenüber, Penz und Holk und Erichsen folgten im zweiten Wagen. Als man Klampenborg passierte, war das Offizierszelt auch in seiner Front mit Segeltüchern geschlossen und nur aus einem schmalen Spalt ergoss sich ein Lichtstreifen auf den dunklen Vordergrund. Einzelnes aus einer Rede, die gerade gehalten wurde, trug der Wind herüber und nun schwieg auch das und nur zustimmende Rufe klangen noch in den Abend hinaus. Die Rückfahrt war ohne weitere Zwischenfälle verlaufen, aber natürlich nicht ohne Medisance, darin sich Ebba nicht leicht zu viel tun konnte. Die Geschichte mit den Rosenbergs und den verschiedenen Verzweigungen der Familie war ihr dabei das denkbar glücklichste Thema. »Der arme Graf«, sagte sie, »das muss wahr sein. Er geht allem so gründlich auf den Grund. Natürlich, dafür ist er ein Deutscher. Und nun gar bei genealogischen Fragen, da kommt er aus dem Bohren und Untersuchen gar nicht mehr heraus. An jeden Namen knüpft er an. Und wenn ich zum Unglück auf den Namen Cordelia getauft worden wäre, so bitte ich jede Wette, dass er sich ohne weiteres nach dem alten Lier bei mir erkundigt haben würde.« Die Prinzessin gab Ebba einen Zärtlichkeitsschlag auf die Hand, der mehr ermutigte als ablehnte, und so fuhr diese denn fort: »Er hat etwas von einem Museumskatalog mit historischen Anmerkungen. Und ich sehe noch sein Gesicht, als königliche Hoheit von Tycho de Brahe sprachen und nach der Insel Wehen hinüber zeigten. Er war ganz benommen davon und seine Seele drängte sichtlich nach einem Gespräch über Weltsysteme. Das wäre sowas für ihn gewesen. Zurück bis Ptolemäus. Gott sei Dank kam etwas dazwischen, denn offen gestanden, Astronomie geht mir noch über Genealogie.« Auch der folgende Tag verlief unter ähnlichem Geplauder, was übrigens nicht hinderte, dass Holk von Seiten der Damen einem allerfreundlichsten Entgegenkommen begegnete, so freundlich, dass es ihm nicht bloß schmeichelte, sondern ihn auch in die denkbar beste Stimmung versetzte. Diese Stimmung nahm er dann mit nach Haus in seine behagliche Hansensche Wohnung, und als er tags darauf bei seinem Frühstück saß, kam ihm das prickelnd Anregende des Kopenhagener Hoflebens zu Recht aufs Neue zum Bewusstsein. Wie öde waren daneben die Tage daheim! Und wenn er sich dann vergegenwärtigte, dass er sich innerhalb 10 Minuten an den Schreibtisch zu setzen und über die gehabten Eindrücke nach Holke Näs hin zu berichten habe, so erschrak er fast, weil er fühlte, wie schwer es sein würde, den rechten Ton dafür zu finden. Und doch war dieser Ton noch wichtiger als der Inhalt, da Christine zwischen den Zeilen zu lesen verstand. Er überlegte noch, als es klopfte, herein, und Frau Kapitän Hansen trat ein, diesmal nicht die Mutter, sondern Brigitte, die Tochter. Er hatte sie seit dem Abend seiner Ankunft kaum wiedergesehen, aber ihr Bild war er nicht losgeworden. Selbst nicht in den Gesprächen mit Ebba. Brigittens Erscheinung in diesem Augenblicke verriet eine gewisse herabgestimmte Grandezza, darin das auf Hochgefühl gestellte, dem Gefühl ihrer Macht und Schönheit, das Herabgestimmte der Einsicht ihrer bescheidenen Lebensstellung entstammte, bescheiden wenigstens, solange der Graf der Mieter ihres Hauses war. Ohne mehr als einen kurzen Morgengruß zu bieten, schritt sie gerade und aufrecht und beinahe statuärisch bis an den Tisch heran und begann hier das Frühstücksservice zusammenzuschieben, während sie das mitgebrachte große Tablett, die Brust damit bedeckend, noch immer in ihrer Linken hielt. Holk seinerseits hatte sich inzwischen von seinem Fensterplatz erhoben und ging ihr entgegen, um ihr freundlich die Hand zu reichen. »Seien Sie mir willkommen, liebe Frau Hansen. Und wenn Ihre Zeit es zulässt«, und dabei wies er mit verbindlicher Handbewegung auf einen Stuhl, während er selbst an seinen Fensterplatz zurückkehrte. Die junge Frau blieb aber, das japanische Tablett nach wie vor schildartig vorhaltend, an ihrer Stelle stehen und sah ruhig und ohne jeden Ausdruck von Verlegenheit nach dem Grafen hinüber, vor dem sie sichtlich ein weiteres Wort erwartete. Diesem konnte nicht entgehen, wie berechnet alles in ihrer Haltung war, vor allem auch in ihrer Kleidung. Sie trug dasselbe Hauskostüm, das sie schon am ersten Abend getragen hatte. Weit und bequem, nicht Manschetten, nicht Halskragen, aber nur deshalb nicht, weil all dergleichen die Wirkung ihrer selbst nur gemindert hätte. Denn gerade ihr Hals war von besonderer Schönheit und hatte sozusagen einen Teint für sich. Dieselbe Berechnung zeigte sich in all und jedem. Ihre Schoßjacke mit losem Gürtel von gleichem Stoff schien ohne Schnitt und Form, aber auch nur, um ihre eigenen Formen desto deutlicher zu zeigen. In ihrer Gesamterscheinung war sie das Bild einer schönen Holländerin. Und unwillkürlich sah Holk nach ihren Schläfen, ob er nicht die herkömmlichen Goldplatten daran entdecke. Sie ziehen vor, nahm er, als sie seinem Blick unausgesetzt begegnete, wieder das Wort. Sie ziehen vor, sich nicht zu setzen und in ganzer Figur zu bleiben. Und Sie wissen sehr wohl, meine schöne Frau Brigitte, was Sie dabei tun. Wirklich, wenn ich bei Gelegenheit der Reise von Shanghai nach Bangkok, von der mir Ihre Frau Mutter gestern erzählte, der Kaiser von Siam gewesen wäre, so wäre das mit dem Thronsessel vor dem Palast alles sehr anders angeordnet worden. Und Sie hätten statt zu sitzen, was nie kleidet, neben dem Thronsessel gestanden und nur Ihren Arm auf die weiße Elfenbeinlehne gelehnt. Und da hätte sich's dann zeigen müssen, wer Sieger bliebe, das Elfenbein oder der Arm der schönen Frau Hansen. Ach, sagte Brigitte mit gut aufgesetzter Verlegenheit. Die Mutter spricht immer davon, als ob es etwas Besonderes gewesen wäre. Und es war doch bloß Spielerei. Ja, Spielerei, Frau Brigitte, weil es in Siam war. Aber wir sind nicht immer in Siam. Und nur das haben wir in unserem guten Kopenhagen auch, dass wir ein Auge haben für die Schönheit. Und wer es am meisten und in seiner hohen Stellung auch wohl am eindringlichsten hat, aber es ist nicht nötig, Namen zu nennen, liebe Frau Kapitän Hansen. Und ich bewundere nur Ihren teuren Gatten, von dem ich so viel Rühmliches gehört habe. Von Hansen, ja. Nun, der kennt seine Brigitte, sagte sie, während sie das Auge schamhaft niederschlug. Er kennt sie, liebe Frau Hansen, und weiß, welches unbedingte Vertrauen er Ihnen entgegenbringen darf. Und ich möchte sagen, ich weiß es auch. Denn wenn Schönheit einerseits eine Gefahr ist, so ist sie doch kaum weniger auch ein Schild. Und dabei glitt sein Auge nach dem Tablett hinüber. Es genügt ein Blick auf ihre weiße Stirn, um zu wissen, dass sie den Schwächen ihres Geschlechts nicht unterworfen sind. Frau Brigitte schwankte, wie sie sich zu diesen Auslassungen stellen solle. Plötzlich aber wahrnehmend, dass Holks Auge leise hin und her zwinkerte, war es ihr klar, dass Penz oder Erichsen oder vielleicht auch beide gesprochen haben müssten. Und so ließ sie denn die Komödie der Würdigkeit fallen und begegnete seinem Lächeln mit einem Lächeln des Einverständnisses, während sie wie gleich am ersten Abend den linken Ellbogen so, dass der weite Ärmel zurückfiel, auf den hohen Kaminsims stützte. Das wäre nun sicher der geeignete Moment gewesen, dem Gespräch eine Wendung zur Intimität zu geben. Holk zog es aber vor, wenn auch scherzhaft und ironisch, sich vorläufig noch auf den Sittenvormund hin aufzuspielen und sagte, ja, liebe Frau Hansen, dass ich es noch einmal sage, nicht unterworfen den Schwächen ihres Geschlechts. Dabei bleibt es. Und doch möchte ich die Stimme des Warners erheben dürfen. Es ist, wie ich mir schon anzudeuten erlaubte, immer gefährlich, in einer Stadt zu leben, wo die Könige den ausgesprochenen Sinn für die Schönheit haben. Der Liebe dieser Mächtigen der Erde lässt sich vielleicht widerstehen, aber nicht ihrer Macht. Und was die Gräfin Danner angeht, mit der vorläufig freilich noch zu rechnen ist, nun, sie wird doch am Ende nicht ewig leben. Oh, doch. Nun, so stirbt vielleicht die Neigung ihres königlichen Anbeters. Auch das nicht, Herr Graf. Denn die Danner hat einen Zauber. Und man hört darüber so dies und das. Kann man es nicht erfahren? Nein. Meine Mutter sagt zwar immer, höre, Brigitte, du sagst auch alles, aber das mit der Danner, das ist doch zu viel. Nun, dann werde ich Baron Penz fragen. Tja, der kann es sagen, der weiß es. Einige sagen, sie habe den Schönheitsapfel, ich meine die Danner. Aber das ist nicht der große Zauber, den sie hat, das ist höchstens der kleine. Glaube ich unbedingt und überhaupt offen gestanden, ich weiß nicht, was immer der Apfel soll. Er ist mir immer halb unverständlich erschienen. Unter Kirschen kann ich mir etwas denken, aber Apfel, ich weiß doch nicht, Herr Graf, sagte Brigitte, während sie die Schoßjacke glatt zog, um ihrer Figur die rechte Linie zu geben. Ich weiß doch nicht, ob Sie darin recht haben. Und einmal angelangt auf dieser abschüssigen Ebene, schien sie durchaus geneigt, das Thema weiter fortzuführen, aber ehe sie dazu kommen konnte, hörte sie von der Treppe her den halblauten Ruf, »Brigitte!« »Das ist die Mutter«, sagte sie verdrossen und stellte das Geschirr auf das Tablett. Dann aber sich würdevoll verneigend, als ob Staats- und Kirchenfragen zwischen ihnen verhandelt worden wären, verließ sie das Zimmer.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 9. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Jazzmagazin auf NDR Kultur, heute mit Aufnahmen von Gabriel Coburger, Mirna Bogdanovic, Magnus Öström und Don Berglund, Marion und der Sobo Band sowie von Joni Mitchell. Play Jazz ferner mit Tough Stuff, dem Debütalbum vom neuen Trio des finnischen Pianisten Eero Rantala, der ja schon einmal ein Trio hatte, das Trio Tökert nämlich, was so viel wie barsch, schroff oder auch ungeschliffen bedeutet. Das war die Musik des 1988 gegründeten Trios zwar häufig, jedoch nicht immer, wie die folgende Interpretation einer Komposition aus der Feder des Pianisten Kenny Barron beweist. Das Eröffnungsstück einer Sendung, zu der Sie ganz herzlich Thomas Haag begrüßt.